Hallo, liebe Star Wars-Freunde, zu dieser kleinen Folge, in der wir uns ein paar populäre Fantheorien anschauen werden, die von diversen Stellen ins Internet hinausgeblasen werden. Ich bin natürlich nicht alleine. Jeder, der diesen Kanal guckt, weiß, dass ein anderer Knallkopf noch dabei ist und sein gefährliches Halbwissen ebenso wie ich in die Welt hinausbläst. Das ist der Tobi. Sag mal
jo,
hallo.
Morgen.
Hallo.
Funktioniert wie ein trainierter Affe. Sehr gut.
Hey.
Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist.
So, das war's mit der heutigen Folge. Viel Spaß noch. Mann.
Genau. Und nachdem wir schon ein paar Sachen angesprochen hatten in unserem Trailer-Check, beziehungsweise vor allem in dem Extra-Video zu Dark Ray, zu dem wir natürlich auch noch kommen werden am Ende dieser Folge, also ich baue das jetzt so ein bisschen auf. Es gibt natürlich viele Theorien, die zusammenhängen, aber eine Theorie, die eigentlich mehr ein Ausblick ist, mit der ich starten möchte. Und zwar gehen ganz viele Kommentatoren davon aus, dass den Star Wars Fans ein sehr großer emotionaler Schlag versetzt werden wird, vor allem den Fans der ersten Stunde. Damit meine ich Fans ab der Original Trilogie. Was?
Ja gut, davon ist auszugehen. Ich meine, Carrie Fisher ist tot. Leia kann entsprechend halt nicht mehr in vielen Filmen vorkommen. Und irgendwann hast du wahrscheinlich auch jedes Material von ihr durchrecycelt. Und ein Stimmdubel und ein CGI-Layer-Charakter ist ja bisher immer wieder ausgeschlossen worden.
Das ist tatsächlich so, das meinte ich jetzt allerdings tatsächlich gar nicht.
Ach so.
Denn, also wie wir wissen, ist Episode 9 das Ende der Skywalker-Saga. Viele Kommentatoren und viele Redakteure, Filmredakteure, gehen tatsächlich davon aus, dass es ein bisschen too close to home wäre, wenn Carrie Fisher, also Leia, onscreen nochmal sterben würde.
Davon gehe ich auch nicht aus.
Zusätzlich haben sie gesagt, dass es keine CGI-Layer geben wird und ich bezweifle, dass sie eine Todesszene für sie gefilmt haben und in petto haben.
Ich wollte gerade sagen, ihr Ableben kam mir sehr überraschend. Also da ist es ja nicht wie bei Yopi Hestes und in Zeitungen, dass es seit 30 Jahren die Berichterstattungen darüber bereit lagen und nur noch Datum eingefügt werden musste. Aber wir werden das garantiert über einen Botenbericht sehen. Oder über eine Mauerschau.
Ja, sowas in die Richtung denke ich auch. Aber ganz viele gehen tatsächlich davon aus, ich will auf etwas anderes hinaus, dass nämlich ein anderer sehr starker Schlag uns versetzt wird. Und zwar, dass
Jar Jar Binks kommt wieder.
Dass Charaktere wie C-3PO, R2-D2, Chewbacca, Lando Calrissian und alle anderen, die wir aus Episode 4 noch kennen, tatsächlich uns onscreen verlassen werden. Und eine Theorie, die ich dazu gesehen habe, wie die meisten dieser Theorien, kommt es von Reddit. Damit ist die ursprüngliche Quelle nicht mehr gut nachweisbar, beziehungsweise nicht mehr gut nachvollziehbar. Ich habe zwei große, wo ich den originalen Poster auf Reddit zumindest nennen kann, aber ich weiß nicht, ob die tatsächlich diese Theorien aufgestellt haben. Also das hier ist jetzt eine, die so durchgenudelt wurde durchs Internet, dass ich für meinen Teil nicht mehr erkennen kann, wo sie ursprünglich herkommt. Und zwar, dass wir onscreen in einer großen Schlacht das Ende des Millennium Falcon sehen werden, der zu diesem Zeitpunkt gesteuert wird von Chewbacca und Lando Calrissian. Und die höchstwahrscheinlich in einem heroischen Akt den Rest der Flotte beschützend oder Rey beschützend oder Leia beschützend, wie auch immer, in ihren bewussten Opfertod gehen werden. Und damit drei Charaktere, sage ich mal, aus dem originalen Star Wars Film beziehungsweise der Originaltrilogie im Fall von Lando von uns gehen werden. Und dass vor allem der Millennium Falke, den ich jetzt hier als Charakter selber tatsächlich gezählt habe, zerstört werden wird.
Puh, ja, das wäre natürlich relativ heftig. Ich meine, wir haben es in Episode 8 gesehen, spätestens im Trailer, wo sie dann so meinten in die Richtung, ja, man muss die Vergangenheit auch ruhen lassen und wenn es nicht geht, dann muss das hier selbst töten, so mehr oder weniger.
Ja.
Ich kann mir das schon vorstellen. Auf der anderen Seite nimmst du dir halt einfach wahnsinnig viele Anspielungen oder künftige Möglichkeiten, dass einmal der Millennium Falcon hinten in einer weiteren Trilogie durchs Bild fliegt, aber keine eigene Rolle mehr spielt in dem Sinn. Aber einfach so, dass du die Fans, die noch von früher da sind, so warne liebst, so ein Easter Egg für die. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich muss allerdings
diese
tatsächlich...
Diese Möglichkeit würdest du dir nehmen.
Ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich nicht glaube, wenn jetzt die Skywalker-Saga mit Episode 9 zu Ende geht, muss ich tatsächlich sagen, dass ich nicht glaube, dass die folgenden Filme, Publikationen, wie auch immer, abhängig vom Ende von Episode 9, tatsächlich nach Episode 9 spielen.
Das weiß ich nicht, aber irgendwann denke ich mir halt, ist die Geschichte davor auserzählt, zumindest die interessantesten Teile. Und dann musst du halt in die Post-Episode 9 Zeit rein. Also dass Episode 10, 11, 12 dir vorspielen mögen, meinetwegen. Aber irgendwann ist halt auch diese Zeit auserzählt und irgendwann limitierst du dich selber in den Kontexten, in denen es reinpassen muss. Weil du kennst das große Ende schon. Das ist wie, dass du bei Harry Potter weißt, ob am Ende Harry Potter gewinnt, ob Dumbledore gewinnt, ob Hagrid gewinnt, ob Voldemort gewinnt. Wenn du das weißt, dann hast du eben nur eine begrenzte Möglichkeit, wie du vorher was erzählen kannst. Und drum folge bei Harry Potter zum Beispiel danach The Cursed Child. War zwar nur ein Theaterstück, ist dann als Buch verlegt worden, bla 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 bla. Aber da hat man offensichtlich das Bedürfnis gesehen, okay, wenn ich jetzt noch was mache, dann muss ich aus der bisher erzählten Zeit rausgehen.
Ja.
Und das sehe ich einfach sehr ähnlich in der Geschichte hier.
Genau.
Und plus, was ich, also ich meine, ich könnte es wunderbar nachvollziehen, es wäre ein krasser Wow-Effekt, es würde diesen Film wahrscheinlich auch unrettbar zu meinem Least Favorite machen. Also zu dem, den ich am wenigsten mag, inklusive Episode 1. Weil da stirbt wenigstens nur Qui-Gon von den Charakteren, die mir jetzt wirklich sehr gut gefallen.
Qui-Gon.
Und wir sind ja immer noch bei Disney. Das soll ein Familienfilm werden. Disney kommt ja irgendwie nicht raus aus dieser Familienmasche. Wir haben es letztes Mal gesagt, so ein Deadpool im Star-Wars-Universum wäre ganz cool, was wir uns für The Mandalorian wünschen würden, dass der halt wieder blutig wird und ein bisschen heftiger. Aber nachdem wir hier wieder ein Disney-Family-Popcorn-Happy-World-Kino haben werden, gibt's mit Sicherheit irgendein Happy End. Und es ist nicht, dass das ultimative Gleichgewicht der Macht ist, in dem einfach beide Seiten ausgelöscht sind.
Da muss ich dir jetzt tatsächlich widersprechen. Wir haben in Episode 7 den sehr unerwarteten Tod von Han Solo gesehen, der nicht mit deinem Disney-Happy-World-Bild übereinstimmt. Wir haben den sehr brutalen Tod von Snoke gesehen in Episode 8. Also da ist, und dass irgendwelche Raumschiffe in die Luft fliegen und zerstört werden, das sehen wir auch nicht zum ersten Mal in Star Wars.
Ja, aber schau, zum Beispiel bei Bambi siehst du ja auch den Tod der Eltern. Ja. Am Ende ist es trotzdem Happy End Film. Darauf will ich hinaus. Es ist scheißegal, was vorher ist.
Es wird auch ein Happy End Film sein.
Am Ende muss es irgendwann Happy End sein. Und ich glaube, dass dieses Happy End einfach massiv getrübt ist, wenn buchstäblich alle Helden dann gestorben sind, inklusive Chewbacca. Also mein Wunsch wäre einfach quasi, die Welt ist jetzt da und dann lassen wir die halt vor sich hin existieren. Die übernehmen keine tragenden Rollen, sondern ziehen sich in Anführungszeichen ins alten Teil zurück. Vielleicht ein oder zwei, die sterben, ja, von mir aus ist verschmerzbar, aber dass so ein paar noch da sind. Und am Ende der Geschichte haben wir dann einfach, naja, neue Charaktere, die jetzt was Neues erzählen, die eine neue Welt haben und eben eine neue Storyline. Und die anderen, die existieren noch irgendwo, sie sind aber einfach nicht weiter relevant.
Ja, genau das glaube ich eben nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Episode 9 die Tode von Chewie, von Lando, von Leia auf die eine oder andere Art und Weise sowohl von Rey als auch von Kylo sehen wird. Bei Poe und Finn bin ich mir unsicher, aber diese Charaktere, die ich gerade genannt habe, da gehe ich ganz stark davon aus, dass sie den Abspann nicht überleben werden.
Du meinst, alles Machtsensitive wird radiert werden?
Ja. Bin ich der starken Meinung, vor allem, weil ich der absoluten Meinung bin, dass die Skywalker-Linie sterben wird, und zwar komplett. Es gibt eine Theorie... Lass mich dazu einhaken. Ja? Es gibt eine Theorie, dass die Titel von Episode 8 und 9 extrem wörtlich zu nehmen sind. Das heißt, Episode 8, die letzten Jedi, beziehungsweise der letzte Jedi, Rian Johnson hat letztes Jahr irgendwann oder dieses Jahr irgendwann in einem Interview gesagt, dass die Übersetzung falsch ist und dass es tatsächlich ein Singular ist. Haben wir hier auch schon mal angesprochen, dass aus seiner Interpretation sein Film The Last Jedi als Singular bezeichnet und es ein Fehler des deutschen Filmverleihs ist, beziehungsweise der ausländischen Filmverleihe.
Dann siehst du mal wieder, was das für ein Riesen-Nasenbär ist, der es nicht hinkriegt, seine Filmidee in der im Werbeprozess so zu kommunizieren, dass klar ist, um wie viele Jedi es sich laut Titel handelt.
Ja, wurscht. Aber es gibt die Theorie, habe ich auch ein paar Mal gelesen, wie du merkst, ich habe mich durch Reddit durchgelesen vor allem. Und zwar, also dass der Titel Der letzte Jedi, wenn ich das jetzt im Sinne von Rian Johnson übersetze, dass der so zu nehmen ist, dass der Jedi-Orden tatsächlich Geschichte ist mit Luke Skywalker und dass aber Rise of Skywalker den Beginn eines neuen Ordens markiert, der eben nicht mehr Jedi-Orden heißt, sondern eventuell Skywalker-Orden. Und die neuen Machtnutzer eben bekannt sind als die Skywalker.
Die Theorie habe ich doch in der allerersten Folge nach Dingsveröffentlichung, nach Titelveröffentlichung aufgestellt, bilde ich mir gerade ein.
Das kann gut sein, dass du das angesprochen hast. Mir kam es auch schon bekannt vor, ja.
Gemeint, also vielleicht haben wir jetzt einfach, hat irgendein findiger Hörer unsere Theorie aufgegriffen und bei Reddit reingepostet und wir vertreten jetzt unsere eigene Theorie, was natürlich sehr witzig wäre. Ich frage mich nur, wer das dann sein soll. Wenn du jetzt sagst, Rey stirbt und Kylo stirbt, dann ist Luke tot, dann ist Leia tot. Chewie hat offenbar keine Machtfähigkeiten, vermutlicherweise Lando ebenso wenig. Plus du rechnest auch mit dem möglichen Ableben dieser beiden. Also allmählich fehlen einfach dann die Figuren, die machtsensitiv sein sollten. Und viel wichtiger, um dieses Erbe fortzuführen, wissen, wie sie die einsetzen.
Also Moment, ich muss ja, also es gibt ja Machtnutzer unabhängig von der Skywalker-Linie in der Galaxis grundsätzlich. Es werden in der Galaxis Kinder auf natürlichem Wege geboren, die machtsensitiv sind. Ansonsten könnte der Jedi-Orden zu Zeiten der Republik vor allem nur fortbestehen, wenn die Jedi untereinander sich selbst züchten würden quasi. Das stimmt ja nicht.
Durchaus klar, zumal wir glaube ich schon mal mit drin hatten, dass Macht nicht unbedingt vererbbar ist, Machtsensitivität. Genau.
Dazu haben wir aber auch noch jetzt das Wissen, dass Rey die Bücher aus dem Jedi-Tempel von Ecto mitgenommen hat. Es gibt jede Menge Jedi-Artefakte noch in der Galaxis verstreut. Aus dem aus der Marvel-Comic-Serie Darth Vader wissen wir, dass Jocasta Nu, die Bibliothekarin Order 66, überlebt hat und vor der Erstürmung des Jedi-Tempels eine ganze Menge Holokrone, vor allem mit der Aufzeichnung über mögliche machtsensitive Kinder in der Galaxis mitgenommen hat und versteckt hat. Und tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Archiv auch nicht von Darth Vader gefunden, bevor er Jocasta getötet hat. Das bedeutet, dass das Jedi-Wissen nicht stirbt. Auch wenn unsere Hauptcharaktere aussterben und eventuell durch irgendwen, der das irgendwie durch Zufall findet, dann oder der von der Macht dorthin geleitet wird, dann wieder auferstanden wird. Für mich ist es kein Ende der Machtnutzer in der Galaxis, wenn unsere Hauptcharaktere aus der Skywalker-Saga sterben.
Nein, aber es ist ein Ende der bewussten, das wollte ich damit nicht sagen, aber es ist ein Ende der bewussten Machtnutzung, weil alle anderen, die dann noch possible möglicherweise machtsensitiv sind, abgesehen davon, dass diese Aufzeichnungen von Jocasta Nu Jahrzehnte zurückliegen.
Ja.
Und diese Kinder mittlerweile wahrscheinlich erwachsen sind
und damit das sowieso, entweder
von der Inquisition gefunden und getötet wurden oder halt in Anführungszeichen selbst irgendwie eine Möglichkeit entwickelt haben, das zu nutzen. Aber der ganze Rest, also was benutzte Machtnutzung angeht, das bewusste Machtnutzung angeht, das klingt dann irgendwie so ein bisschen unwahrscheinlich, sondern eher nach den X-Men in der Pubertät. Also nach Mutanten, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können.
Oder nach Rey vor irgendeiner Art von Training auf dem Sternzerstörer der First Order, wo sie ihren, Moment, auf Starkiller Base? Wo sie auf jeden Fall Daniel Craig...
Ja, Starkiller Base.
Ja, wo sie Daniel Craig beeinflusst. Solche Sachen passieren.
Und die Wege der Macht sind unergründlich und sie hält
und genau
sich
das
irgendwie auch selber
genau
am Leben.
Genau das meine ich. Es gibt Machtgeister, zum Beispiel von Yoda, der sogar noch aktiv ist und auch noch mal zu sehen war. Es gibt höchstwahrscheinlich den Machtgeist von Obi-Wan Kenobi noch, because why wouldn't it? Höchstwahrscheinlich Luke. Anakin gibt's auch. Anakins Geist gab es mal. Diese Machtgeister haben aktiv in Jedi-Ausbildungen eingegriffen.
Ja,
die Macht sucht sich selber Nutzer. Also für mich stirbt die Machtbenutzung tatsächlich nicht. Ich könnte mir dann vorstellen, dass so eine Geschichte kommt oder dass tatsächlich dann so eine Post-Episode 9 Geschichte-Trilogie darauf aufbauen könnte, dass eben ein Kind, ein Junge, ein Mädchen, ein Jugendlicher, ein Mann, eine Frau, wie auch immer, von der Macht dorthin geleitet wird in einen so Indiana Jones mäßig in einen alten Tempel und dort die alten Jedi-Artefakte findet, ein Holocron öffnet sich, ein Machtgeist spricht mit ihm und die Ausbildung beginnt. Sowas in die Richtung könnte ich mir eben vorstellen.
Das kann durchaus sein.
Aber das würde halt sich nicht damit ausschließen, dass unsere komplette Reihe an Hauptcharakteren, jetzt bis auf Poe und Finn meinetwegen, komplett ausgelöscht wird. Und ich gehe stark davon aus, also Rey und Kylo werden für mich, für meinen Dafürhalten, sind die zu 90% schon unter der Erde, beziehungsweise im Weltraum zu Staub zerblasen, was auch immer. Leia wird Episode 9 auch nicht überleben.
Nee, das ist klar.
Chewie, Lando und der Falke halte ich für sehr stark möglich, tatsächlich diese Geschichte, dass tatsächlich die beiden den Falken fliegen und der zerstört wird. Und sonst bleibt nicht mehr viel übrig an Hauptcharakteren, die wir kennen.
Okay, lass mich kurz darauf eingehen. Also, zu den Machtgeistern.
Aber nur noch kurz, weil da müssen wir nämlich weitergehen. Wir haben nämlich fast schon 20 Minuten.
Ich probier's. Ja gut, ich probier's. Also, im November kommt nämlich das Buch The Secrets of the Jedi. In dem wird bestätigt, dass Anakin, Yoda, Obi-Wan und so weiter nach ihrem Tod noch mehrfach zurückgekommen sind und sogar andere Jedi ausgebildet haben, nach dem Tod zu Machtgeistern zu werden. Zitat: Ihre Geister haben mich viele Jahre lang begleitet, sind aber verschwunden, als ich mich von der Macht abgeschottet habe. Es ist eine Erleichterung, nach all der Zeit wieder ihre Anwesenheit zu spüren. Ich gehe davon aus, dass dieses Zitat von Luke Skywalker stammt, da habe ich leider keine eindeutige Quelle dazu gefunden.
Das habe ich auch schon gelesen, ja.
Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir von vielen Hauptcharakteren Abschied nehmen müssen. Ich weiß nicht, ob von den neuen drei, ich weiß ehrlich nicht, ob von Kylo und Rey, weil es steht ja immer noch diese sehr, sehr wahrscheinliche Möglichkeit von Reylo im Raum. Und ich frage mich, ob wir nicht doch noch mehr von diesen Jedi-Mönchen sehen, wie Chirrut Imwe einer ist. Also warum würde ich denn das Fass aufmachen und so einen geilen Mönch einbauen, wenn er hinterher nie wieder vorkommt? Wieso?
Weil er gestorben ist.
Nein, aber es muss ja noch mehr geben. Also
ja, es wurde ja in Rogue One erzählt, dass super viele von denen gestorben sind in dem Versuch, die Tempel zu beschützen.
Ja, aber ein paar scheint es ja offenbar noch zu geben, weil auch Imwe, und er ist blind, hat es ja irgendwie überlebt.
Ja gut, klar. Das sei dahingestellt. Das sind auch mögliche Machtnutzer. Gar keine Frage. Also, wie ihr jetzt schon hört, ist das unter uns auch ein großer Streitpunkt, denn wir haben uns bewusst tatsächlich mit diesen Theorien vorher nicht drüber ausgetauscht, damit wir es hier im Podcast machen können. Und ich muss gleich mal gucken, ob wir tatsächlich die Podcast-Folgen dann teilen, dass wir jetzt hier nicht 2 Stunden dran sitzen.
So lange habe ich eh nicht Zeit.
Ja, sehen wir mal. Also, ich würde jetzt tatsächlich dazu gerne eure Meinung in die Kommentare haben, beziehungsweise per Mail, Twitter, wie auch immer. Ihr kennt die Kanäle mittlerweile. Und es ist halt die Frage, um es frei aus dem Schlusssong des Musicals Hamilton zu zitieren, who lives, who dies, who tells your story, ist die große Frage ganz am Ende von Episode 9, beziehungsweise who tells your story ist J.J. Abrams.
Ich hoffe einfach erstmal nur, dass wir uns nicht von allen Charakteren verabschieden müssen und dass sie es halt auch echt schaffen, ein würdiges Ende dafür zu finden. Und ganz ehrlich, wenn die ganzen Hauptcharaktere, die wir noch haben, vielleicht mit 1-2 Ausnahmen am Ende gemütlich in den Sonnenuntergang fliegen, dann bin ich happy.
Ja, gut. Dann.
Gut.
Ganz, das zweite, ganz kurz, also wirklich nur ganz knackig kurz, Knights of Ren, welche Rolle spielen die? Werden, also meiner Meinung nach, beziehungsweise der Meinung des Internets nach, werden die tatsächlich ihren Platz an der Seite von Kylo Ren einnehmen. Es ist die Frage, warum sie nicht an seiner Seite sind zurzeit. Dazu gibt es eine Erklärung eine mögliche Erklärung, zu der ich nachher gerne kommen möchte. Wenn wir den letzten großen Block machen, ganz großen Block, für den wir wahrscheinlich eine halbe Stunde brauchen. Also, Knights of Ren werden wieder zurückkommen, nehmen ihre Rolle ein und ich denke, dass sie zurückkommen, ist ja quasi bestätigt, oder?
Findest du? Also, ich meine, es wäre sinnlos, ihre Existenz in Trailern gesehen zu haben, wenn sie dann aus 3 Filmen rausgeschnitten werden.
Genau.
Ich stelle mir persönlich nur so ein bisschen die Frage, ob man sie denn jetzt noch braucht und wo sie dann die ganze Zeit waren. Aber das diskutieren wir nachher.
Und genau dazu gibt es eine, wie ich finde, ganz gute Theorie. Aber dazu kommen wir gleich. Also Knights of Ren, ja, okay, ne?
Wahrscheinlich. Also, aber ganz ehrlich, wenn sie nicht vorkämen, ich wäre nicht überrascht.
Ja.
Ich würde mir ein bisschen ans Hirn langen, so wieso drehe ich dann die Szenen und wieso packe ich sie in den Trailer, wenn sie am Ende aus allen rausgeschnitten werden, was nicht bei 3 am Baum ist, aber
ja, wir haben sie
so fest,
ja,
wie zum Beispiel, also für 8 war ich ganz überzeugt, dass wir sie sehen.
Ja, ich auch.
Das bin ich einfach nicht mehr.
Ja. Aber in 8 ist es ja angeblich in einer entfallenen Szene drin gewesen, dass sie am Strand kämpfen mit Ray.
Ja, aber das heißt, es ist hier nicht drin. Entfallene Szene ist eine Szene, genau, die nicht vorkommt.
Na klar, du, gar keine Frage, natürlich. Aber ja, gut.
Gecancelter Flug fliegt auch nicht, also.
Ganz genau. Jetzt habe ich noch eine, also gut, Knights of Ren kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Tatsächlich gibt auch keine ausufernden Theorien dazu. Da gibt es tatsächlich spannendere Themen. Und zwar habe ich tatsächlich eine Version von, oder eine Fantheorie-Version für den Red-Eyed 3PO gefunden, der natürlich einer der 3 großen Punkte in dem D23-Special-Look war.
Der umprogrammierte Droide?
Der umprogrammierte Droide, ganz genau. Also wir hatten 3 große Punkte in dem D23-Special-Look. Einmal war das Dark Ray, die wir schon leicht behandelt hatten, zu der wir gleich nochmal kurz kommen. Dann hatten wir die Sternzerstörer am Himmel, beziehungsweise im All.
Zu dem wir auch gleich nochmal kurz kommen
müssen. Zu dem wir gleich ganz extrem kommen tatsächlich. Das ist der große Block, beziehungsweise einer der großen, ein Punkt der großen, in diesem großen Block. Ich fasse in diesem großen Block, der gleich kommt, eine Vielzahl an Theorien so zusammen, wie sie für mich am meisten Sinn ergeben würden und forme eine Gesamtgeschichte, sage ich mal, die möglich wäre, mit verschiedenen Ausläufern, in welche Richtung es gehen kann, nach den verschiedenen Theorien. Also, C-3PO als Spion, habe ich mir das überschrieben, denn es gibt zurzeit eine Marvel-Reihe, in der beschrieben wird, oder in der es einfach um Age of Rebellion geht. Mhm. Also Age of Rebellion zu Zeiten der Original-Trilogie. Da ist die Ausgabe Nummer 71 gerade am 4.9.2019 erschienen, also letzte Woche, beziehungsweise vor fast 2 Wochen.
Ja, 8 Tage, du Halleluja.
Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade. Mal gucken, wann die Folge kommt. Genau. Und in dieser Ausgabe Nummer 71 wird angedeutet, dass in der nächsten Ausgabe, die kommt, es eine Begegnung zwischen Darth Vader und C-3PO geben wird. Mhm. Und zwar zur Age of Rebellion. Und da ist eben die Fantheorie jetzt, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Anakin bzw. Vader 3PO nicht erkennt als seine eigene Kreation. Und aber auch gleichzeitig erkennt, was für einen Wert er für die Rebellion hat. Als persönlicher Droide von Leia, so eigentlich. Mhm. Und ihm mit seinem umfassenden Wissen über diesen Droiden tatsächlich so programmiert, dass er entweder ein Schläfer ist, ein Schläferagent, oder ein, sagen wir mal, eine wandelnde, nicht versteckte Wanze mitten im Hauptquartier der Rebellion.
Okay.
Und darüber auch eine Menge Informationen an das Imperium gedrungen sind, die dadurch die nächsten Schritte der Rebellen am besten vorhersehen konnten. Und eben diese Schläfertheorie besagt dann ganz im Kern dann, dass C-3PO eben der Schläfer in dem Moment aktiviert wird, wo die Augen rot werden. So, jetzt ist die Frage, er wird aktiviert im Trailer zu Episode 9. Wir befinden uns im Jahr 34, after the Battle of Yavin. Da ist Vader 34 Jahre tot. Die Theorie besagt, dass Vader zusammen mit Palpatine diesen Druiden benutzt hat als Spion. Natürlich, Vader ist der loyale Untergebene von Palpatine gewesen, bis zu einem gewissen Punkt in Episode 6. Und damit hätte auch Palpatine die Möglichkeit, auf diesen Droiden zuzugreifen. Auch das würde voraussetzen, dass irgendjemand, der von Seiten des Imperiums darüber informiert war, noch am Leben ist, jo, oder Palpatine eben selbst. Und wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, würde ich jetzt auf den ganz großen Block überleiten.
Okay, mir schießen jetzt einen Haufen Gedanken durch den Kopf, weil die Theorie kannte ich nicht. Die Theorie, die ich bisher kannte, war, dass dieser Droide umprogrammiert ist und quasi in eine Art Kampfmodus geht. Was ich persönlich sehr absurd finde, weil ganz ehrlich, wozu braucht ein Protokoll-Droide das? Wozu, vor allem auch wenn es ein Gimmick ist, wieso würde ich das als armer Junge, der eh schon schauen muss, woher Geld zum Überleben für nächste Woche oder was herkriegt, wieso würde ich da rein Bauteile verschwenden?
Sterbt, ihr räudigen Jedi!
Genau, und das und das Zweite, was mir halt einfällt, es ist wie in dieser Geschichte nach den Büchern, die damals nach Episode 6 kamen, wo die ganzen Jedi geklont wurden und mit zwei also dann Doppelbuchstaben dann plötzlich, ja, irgendwo hatten. Wieso zum Henker würde Kevin keinen die roten Augen auffallen? Da muss es doch irgendeinen Scheißidioten geben, der sagt, C-3PO, hast du gekifft? Wieso hast du so rote Augen?
Ja, vor allem, also, warum sollten die Augen plötzlich rot werden, wenn es nicht ein anderes Bauteil ist? Ich meine, das ist ein technisches Bauteil. Das sind keine Sith-Augen, die sich vor Hass gelb verfärben, wie die bebilderte Enzyklopädie sagt.
Du hast ja auch eine Leuchte in einem Motherboard am Computer, die rot leuchtet, wenn was nicht stimmt. Sonst leuchtet sie gar nicht oder grün oder wie auch immer.
Klar, ja.
Ich weiß nicht, also ich glaube, technisch ist das schon möglich. Ich frage mich nur, wieso würde ich sowas einbauen und...
Ja, genau, ganz genau, eben.
Ja, also, naja.
Ja, also das, geh mal zum großen Block, ist jetzt auf jeden Fall die eine Überleitung von einer Theorie, die darauf greift, dass Palpatine noch lebt. So, kurzer Schnitt. Jetzt kommt eine andere Theorie, die darauf hinweist, dass Palpatine noch lebt. Ich hole ein bisschen weiter aus.
Yes.
Die Sith Trooper kennen wir seit der Comic-Con 2019 als Sturmtruppen der Ersten Ordnung, gemischt mit Truppen des Imperiums noch. Also die Rüstung ist so ein bisschen vermischt. Das, was nicht gemischt ist, ist nämlich die Farbe, denn Weiß und Weiß ergibt gemischt, nicht Rot. Denn sie sind komplett in Rot eingerüstet. Was natürlich dann auch wieder in Line ist mit dem Imperium, denn es ist quasi eine andere Interpretation des Terror-Designs, was wir schon mehrfach angesprochen hatten. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mir sind nämlich ein paar Sachen aufgefallen. Als ich mich vorhin so ein bisschen durch Theorien geklickt habe und vor allem auch durch die Jedipedia, ist mir eine Person ins Auge gefallen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die aber Kanon geworden ist. Und zwar durch das Buch Galaxy's Edge Black Spire.
Oh Gott.
Das ist ein Buch als Vorgeschichte tatsächlich zur Episode 7. Und damit auch als Vorgeschichte geplant zum Black Spire Outpost auf Batuu, der zentrale Schauplatz Ding, von der, Galaxy's der, Edge in das, den Disney Parks ist.
Dinger sein soll, genau.
Genau. Aber du hast, wenn ich richtig informiert bin, hast du das Buch Aftermath gelesen?
Korrekt.
In diesem Buch Aftermath geht es um den Battle of Jakku.
Ja.
Als Teil des Contingency Plans, zu dem wir gleich ganz explizit kommen. Ich möchte nur darauf hinweisen, in diesem Buch gibt es den Battle of Jakku, von dem wir später dann die Ruinen sehen in Episode 7. Und da ist ein General entscheidend, der heißt Gallius Rex.
Das ist der... Moment, Gallius Rex? Ja, der sagt mir was, fuck.
Ja, ist einer der Chief Advisor quasi von Imperator Palpatine gewesen. Ja. Und einer der...
Ich merke, dass es über 2 Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe.
Und einer der imperialen Offiziere, die dazu beauftragt wurden von Imperator Palpatine, den Plan der Contingency durchzuführen, nämlich die Reste des Imperiums und der neuen Republik bzw. der Rebellen an einem Ort in eine große Schlacht zu sammeln und den Planeten von Jakku danach oder während dieser Schlacht in die Luft zu sprengen, komplett durch eine Instabilität im Planetenkern und damit beide Streitkräfte, sowohl die alten Kräfte des Imperiums als auch die neuen bzw. alten der Rebellion und der neuen Galaktischen Republik, die es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so gab, zu zerstören und damit ein absolutes Machtvakuum zu erschaffen, in das die First Order dann neu eindringen kann. Dieser Gallius Rex, also der Plan scheitert, muss jetzt nicht unbedingt der Plan sein, durch das Zutun von Rey Sloan.
Rey Sloan, ja, die weibliche Hauptcharakter sozusagen.
Genau. Und die flieht zusammen mit dem Vater von Admiral Hux.
Genau.
Und mehreren Kindern von Jakku.
Brandon Hux und, ja genau, und mit dabei müsste noch ein Droide und so ein bisschen was sein.
Genau. Also, da sind vor allem Kinder dabei gewesen. Eines dieser Kinder wird später bekannt als Archex beziehungsweise CD0922, einer der ersten Stormtrooper der First Order. Er hat den Spitznamen Cardinal bekommen. Kannst du dir vorstellen, warum?
Kardinäle sind rot. Also Vögel.
Ja, Kardinalsvogel. Es gibt ein Bild von ihm, das gemalt wurde von dem Künstler James Zapata für den Comic Star Wars Phasma als Charakterposter, in dem er in einer knallroten Stormtrooper-Rüstung vor einem Logo der First Order steht und unter anderem auch den Doppelgürtel hat, den jetzt tatsächlich auch die Sith Trooper haben, den man vorher bei Sturmtruppen noch nicht gesehen hat.
Sehe ich. Ich habe das Bild gerade rausgesucht.
Ja. Dieser CD0922, der ist natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung mit anderen Links zu den Theorien, die ich hier jetzt verbreite, ist im Jahre 34 ABY, also After the Battle of Yavin, zur Zeit der Ereignisse aus Episode 7, 8 und 9 im Batuu-System gestorben. Beziehungsweise wahrscheinlich kurz davor. Er war ein Gegenspieler von Phasma im Rang eines Captains. Sprich, im gleichen Befehlsrang wie Phasma. Und Phasma hatte sehr viele Truppen unter sich. Und damit ist er ein hoher, kommandierender Offizier der ersten Ordnung in knallroter Rüstung. Und
ich überlege gerade, es hat was von den Magiern aus, Herr der Ringe. Gandalf, der Weiße und Dingsbums, der Braun. Wie heißt er denn? Ich komme gerade nicht drauf. Der kleine Waldmagier da, der Braune und so weiter und so fort. Dass jetzt quasi jeder Captain eine eigene Rüstungsfarbe hat.
Und genau darauf wollte ich hinweisen. Es muss nichts heißen, dass er diese Rüstungsfarbe hat und damit auch alle Roten unter sich versammelt. Denn die Truppen von Phasma sind nicht Silber. Ich glaube allerdings trotzdem, dass es ein starker Hinweis darauf ist, dadurch, dass er die gleiche Ausrüstung wie eben mit diesem roten Doppelgürtel hat, dass er der kommandierende Offizier der Sith Trooper ist, beziehungsweise teilweise zumindest vor den Ereignissen zu Episode 7, denn er kommt ja in Episode 7 nicht vor und dass er im Jahr 34 stirbt, könnte auch darauf hinweisen, dass er vor der Episode 7 schon tot ist. Ich fand es nur interessant, denn die Sith Trooper werden kommen. Ich habe zufällig aus dem Augenwinkel dieses Bild gesehen und ja, musste einfach sofort daran denken, dass der entweder ein Sith Trooper ist oder eben der kommandierende Offizier der Sith Trooper.
Ja, okay.
Damit können wir jetzt den Bogen schlagen zu den roten Markierungen auf den Imperial Star Destroyern, das wir bei unserem Special Look tatsächlich missachtet haben. Wenn man dort die Helligkeit des Bildes etwas anpasst, sieht man um die Außenform herum der Star Destroyer eine rote Markierung. Das muss nichts heißen, könnte aber natürlich auf die Sith Trooper hindeuten. Die Sith Trooper sollten aber eigentlich auch nichts mit der First Order zu tun haben, denn die First Order hat nichts mit den Sith zu tun. Oder doch, Tobi?
Tja, das, also erstmal, es ist natürlich nicht wirklich logisch, dass man ein Bild aufhält in einem Trailer, damit man das sieht. Also wer weiß, warum das da ist. In meinem Kopf spielen sich gerade viele Sachen ab. Also, Punkt 1, Kylo ist kein Sith, das wissen wir. Entsprechend
Snoke war auch kein Sith.
Genau, entsprechend würde die Regel der 2 für sie natürlich nicht gelten. Ich denke mir jetzt, was Vader so mächtig gemacht hat, war nicht, dass er mächtig war, sondern dass alle Bescheid wussten, dass er mächtig ist. Er war omnipräsent in der Galaxis. Er konnte heute hier und morgen da sein. Kylo wird sich dessen bewusst sein, dass er das nicht in diesem Ausmaß kann. Aber natürlich, das ist ja dann der Vorteil von, in Anführungszeichen, Klonen. Vielleicht kommt nämlich so die Knights of Ren ins Spiel. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jetzt explizit mit den Sith zusammenbringe. In dem Film. Aber so in diesem großen Gerüst, dass Kylo versucht, den gleichen Effekt für sich selber zu erhaschen. Als großer Bedroher der Galaxis alle zu unterjochen, indem er halt über die Knights of Ren herrscht und die an strategisch wichtigen Punkten in der Galaxis positioniert hat, die alle ihm natürlich irgendwie ähnlich sehen. Und vielleicht eben alle als Ren bekannt sind und nur als Ren angesprochen werden. Sodass eben diese Knights of Ren wie ein allgegenwärtiger Kylo fungieren und für ihn als Platzhalter sind, damit er wirklich uneingeschränkt herrschen kann. So, ich weiß jetzt nur noch nicht ganz, wie ich das mit Palpatine in Zusammenhang bringen soll.
Dazu gibt es verschiedene Dinge. Soll ich damit einfach mal starten und schauen, wie weit wir kommen? Ich würde bei der Stunde-Marke wahrscheinlich dann...
jetzt machen wir mal und schauen mal.
Genau. Also, ich habe jetzt hier verschiedene Punkte aufgeschrieben. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal von oben meine Überschriften durch.
Yes.
Und dann ordne ich das Ganze ein bisschen anders an, sag ich mal. Also ich habe natürlich erstmal meine Notizen rausgeschrieben und mir dann eigene Gedanken dazu gemacht, wie die in Verbindung stehen könnten, wie ich es schon gesagt habe. Also, Überschrift 1 ist, Kylo wird wieder Jedi. Überschrift 2 ist, Rey als Sith. Überschrift 3 ist Contingency, die ich gerade schon angesprochen habe.
Okay, Moment. Können wir gleich diese ersten... Ah, wobei, sorry, ich lass dich mal machen. Ich habe jetzt gerade zwei Ideen direkt zu den ersten zwei Überschriften.
Und Überschrift 4 ist Imperial Star Destroyer. Das sind die vier Punkte, die ich jetzt in Zusammenhang bringen möchte.
Das ist gerade so ein bisschen Sherlock-mäßig, so wie er sich so vier Sachen auf so einer Tafel markiert und sich dann davor stellt, mit tiefem Gesichtsausdruck stundenlang guckt, bis ihm die Lösung wie Schuppen von den Augen fällt.
Ja, so habe ich mich vorhin tatsächlich auch gefühlt und ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich Aftermath nicht gelesen habe und ich hoffe, ich rufe bei dir ein paar Erinnerungen herauf.
Ja, mach das. Ach so, halt, das ist mir gerade noch entfallen bei meinen Anmerkungen in meinem letzten Monolog. Du hast ja gemeint, Rey Sloane hätte ganz viele Kinder mitgenommen bei ihrer
von
Flucht.
Von Jakku, ja.
Ach, bei der Flucht von Jakku.
Mhm.
Ah, weil ich habe jetzt nicht überlegt, Kind, Jakku, da klingelt bei mir alles, was irgendwie Rey heißt. Nee. Und von Rey Sloane zu Rey ohne Nachnamen ist es jetzt ja nicht wirklich ein großer Unterschied.
Nee, ist aber nicht so, ja.
Okay.
Also dazu habe ich tatsächlich gar nichts gelesen. Und das passt auch von der Timeline nicht, dazu komme ich gleich noch.
Ja.
Du wolltest zwei Dinge anbringen zu meinen ersten beiden Überschriften, mach das doch mal bitte vorher. Ich bin gespannt, was kommt.
Deine erste Überschrift für Rey... Nee, war Kylo als Jedi.
Ja.
Das Problem ist mit den Jedi, Episode 8 ist The Last Jedi. Ob es jetzt der letzte Jedi oder die letzten Jedi sind, ist unerheblich. Aber wie wir vorhin schon rausgefunden haben, scheinen wir diese ganzen Titel relativ wörtlich nehmen zu müssen.
Ja.
The Last Jedi klingt für mich ein bisschen nach The Ultimate Jedi, also nach The Ultimately Last Jedi sozusagen. Mhm. Es kommt halt einfach kein Jedi mehr und darum glaube ich, dass Kylo nicht zum Jedi wird und nach dem, was ihm die Jedi in Anführungszeichen angetan haben.
Beziehungsweise vielleicht wird er wieder, aber stirbt dann halt, wie ich es gesagt habe. Aber gut, das ist...
Dann haben wir die gleiche Diskussion bei ihm, wie wir sie bei Anakin Darth Vader hatten.
Ganz genau, ganz genau. Und genau die Parallelität. Wir haben in der Sequel-Trilogie super viel Parallelität zur Original-Trilogie gesehen. Und genau diese Änderung könnte eben genau nochmal kommen.
Es würde ja auch ein bisschen damit passen, wir haben uns lange auf Coruscant befunden als Zentrum der Action. Ja. Das Zentrum der Aktion dann in der neuen Trilogie ist bisher Ecto, also ein Platz, der vor Coruscant da war, der jetzt aber wie Coruscant einfach irrelevant wird und Yoda sagt zu am Ende, man soll sich nicht so sehr an die alten Sachen klammern. So in die Richtung. Also quasi ja. Bücher wurscht, wenn die jetzt verbrennen. Es geht weiter. Dass wir jetzt an neuen Dingen hüpfen. Da wird sich natürlich auch irgendwo ein Kreis schließen. Ich glaube nur einfach nicht, dass Kylo sich selbst wieder als Jedi bezeichnen würde. Und ich glaube, dass gerade dieser Titel The Last Jedi dahin deutet, dass wir einfach was anderes kriegen werden als Jedi ja. und Sith. Und das eine kann ohne das andere nicht existieren. Wo Licht ist, ist Schatten. Das funktioniert nicht.
Okay, dann hake ich kurz ein.
Sekunde kurz. Mhm. Und Rey Sith?
Ich wollte zu Kylo wird Jedi. Okay. Du kannst danach gerne... Kylo wird wieder Jedi, ist nämlich auch der kleinste Punkt in dieser Reihe, der auch nicht so richtig dazu passt. Und zwar, Kylo wird wieder Jedi ist tatsächlich komplett auf diese Parallelität angelegt. Wir sehen wahnsinnig viel Parallelen zur Original-Trilogie, bis dahin, dass Episode 7 quasi von der großen Story ein Shot-for-Shot-Remake von Episode 4 war. Ja, nicht ganz natürlich, aber es war extrem ähnlich. Und auch in der Beziehung zwischen Anakin, beziehungsweise zwischen Vader und Luke Skywalker und Kylo Ren und Rey sehen wir sehr viele Parallelitäten.
Es macht gerade alles Sinn in meinem Kopf.
Zum Beispiel sehen wir einfach, bekommt Rey von Kylo exakt das gleiche Angebot, das Vader mal Luke gemacht hat, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Kylo erwartet von Rey, mit ihr zusammen zu herrschen, ab dem Zeitpunkt, wo Snoke getötet wurde und seine Wachen besiegt wurden. Ab dem Zeitpunkt... Und sie
außerordentlich gut zusammen im Kampf funktionieren.
Genau. Danach bietet er ihr den Platz an seiner Seite an, um gemeinsam zu herrschen. Vader hat das auch getan, allerdings bevor Palpatine gestorben ist. Also da ist eine Parallelität Nummer eins. Dann eben das alleine das mit der Maske. Ey, das sind beides dunkle Machtnutzer, die eine Maske aufhaben. Natürlich ja, Moment, macht Kylo das macht ja das bewusst in Anlehnung an Darth Vader. Bitte was?
Genau. Kylo macht das ja nur, um seinem Großvater ja, nachzueifern.
Ganz genau, klar. Trotzdem, das ist eine willentlich erzeugte Parallelität, von einem Charakter sogar willentlich erzeugt im Film. Aber trotzdem, eine Sache, die ganz doll dagegen spricht, wie ich finde, dass Kylo wieder zu einem Jedi, zu einem Nutzer der hellen Seite, wie auch immer wird, was er ja mal war in dem alten Jedi-Orden von Luke Skywalker,
ja.
ist, dass er... Als er Snoke getötet hat, danach keine Spur von irgendeiner Art von Erleichterung oder einer Last, die von ihm abfällt, erkennen lässt, sondern so aussieht, als ob er nur noch mehr hasserfüllter und nur noch mehr erfüllt von der dunklen Seite ist, als ob irgendetwas von ihm abgefallen ist, was ihn zurückgehalten hat. Und zwar bringe ich das eher in Verbindung mit Kylo hat in diesem Moment einfach nur die Regel der zwei erfüllt. Auch wenn sie keine Sith mehr sind, ist dieses Prinzip Meister, Schüler, Schüler tötet Meister, um neuer Meister zu werden, in Episode 8 exakt erfüllt.
Ja,
stimmt. Kylo Ren tötet seinen Meister Snoke in einem unbedachten Moment von Snoke, also er overpowert ihn nicht, aber genau das gleiche haben wir bei Sidious und Plagueis schon mal erlebt.
Ich wollte gerade sagen, keine... genau damit mirrored ja Kylo Sidious.
Ganz genau, damit mirrored er Sidious. Er wird zum neuen Meister, sogar literally, also wortwörtlich wird er zum neuen Supreme Leader von der First Order durch diese Aktion und ist jetzt der neue Chef im Ring der dunklen Seite. Und er erfüllt damit die Regel der zwei und ist damit der böse Overlord, wozu ich allerdings gleich noch was anfügen möchte, wenn es um die Contingency geht. Aber,
Moment,
ja.
Darf ich kurz einhaken, weil ich hatte gerade eine große Erleuchtung bei diesen beiden Punkten. Und zwar stimme ich dir zu und ich möchte das Ganze ergänzen darum, dass wir Reylo kriegen. Und Rey wird irgendwann in Lebensgefahr sein und Kylo hat die Wahl, entweder er lebt und Rey stirbt oder Rey stirbt und er lebt. Und heldenmutig, so wie es Vader für Luke tat, opfert er sich und rettet sie.
Ja.
Geht damit so ein bisschen mehr wieder in Richtung helle Seite, ist auf jeden Fall der große Ding. Die Frage ist dann, ob wir Romeo und Julia quasi gespiegelt bekommen, ob die beiden dann noch in die letzten Worte in Sonetten miteinander reden und sich hier Ray hinterher auch umbringt und ersticht und vergiftet und was weiß ich, weil der heißgeliebte Romeo, also Kylo, tot ist. Das fällt mir gerade dazu ein, also jetzt hast du mich restlos davon überzeugt, dass wir Raylo kriegen.
Okay. dann gehe ich jetzt mal direkt weiter zu Ray als Sith.
Yes.
Ich versuche jetzt, ich habe es hier auf meinem Zettel nicht als perfektes Skript, was ich jetzt sage. Es könnte sein, dass es jetzt etwas konfus wird. Ich versuche es möglichst
ist nichts Neues bei
zu
dir.
Bringen.
Das sind wir alle gewohnt.
Ich werde dir zwischendurch Gelegenheiten geben, einzuhaken und deine Meinung dazu zu sagen, aber ich brauche jetzt irgendwie einen roten Faden, nur als Vorwarnung.
Nein, fick dich. Was sagst du zu den Patriots am Wochenende?
Das war jetzt ein schöner Piep. Uns hören Kinder zu, Mensch. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hören uns Kinder zu? Wenn ihr sind unter 16-jährige Kinder, wenn ihr unter 16 seid, dann schreibt doch mal in die Kommentare, dass ihr unter 16, das würde mich echt interessieren. Hallo.
Achso, und generell, wo wir mit bei Interagieren sind, bitte liken, bitte kommentieren, bitte mit uns Kontakt aufnehmen. Der YouTube-Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Unser Video kriegen wenige Leute zu sehen. Je mehr diese wenigen Leute damit interagieren, desto mehr bekommst du zu sehen. Und desto cooler ist es natürlich für uns. Also eine Riesenmotivation, zumindest für mich persönlich, ist unser Snoke-Video, das mittlerweile über 2000 Aufrufe hat.
Ja.
Das so ein bisschen kontrastiert wird von einer Folge zu The Old Republic mit 3 Aufrufen.
Gut, aber Old Republic ist ein Let's Play, das ist jetzt nicht so jedermanns Sache.
Nee, natürlich nicht, darauf war es auch nie ausgelegt. Aber ich sag nur, bitte gern ein bisschen interagieren, dadurch kriegen wir hier mehr Traffic, dadurch kriegen wir mehr Input und dadurch kriegt ihr schlussendlich mehr zu hören.
Genau. So, also, Rey als Sith.
Yes.
Die Theorie baut darauf auf, beziehungsweise ein möglicher Ausgangspunkt für diese Theorie, diese Zusammenfassung von verschiedenen Theorien, die es da draußen gibt, ist, dass Rey wie Anakin ein Produkt von Plagueis beziehungsweise Sidious aus der Macht ist. Anakin kann man theoretisch, zumindest ich tue das, als bestätigt ansehen, dass seine Geburt ein Experiment von Plagueis und Sidious war. Also Sidious muss nicht unbedingt dabei sein, Plagueis ist für mich quasi bestätigt, der die Macht hatte, Leben zu manipulieren und damit Anakin erschaffen hat, Jungfrauengeburt von seiner Mutter. Obwohl, ob sie Jungfrau war, weiß man nicht, aber
auf jeden Fall Geburt ohne leiblichen Vater und damit mal wieder ein sehr religiöses Motiv aufgegriffen.
Ganz genau, wie es ja tatsächlich sehr häufig passiert in Star Wars, wenn man das
so... Haben wir auch eine eigene Folge dazu gemacht.
Ganz genau, haben wir. Das Problem an der Sache ist, oder ein ganz großes Problem ist, falls Rey ein Produkt von Plagueis oder Sidious ist, muss einer von beiden in irgendeiner Form lebendig beziehungsweise geistig da sein, um diesen Akt vollbringen zu können. Ich gehe nicht davon aus, dass man sagen kann, ich setze Energie frei, die trifft vielleicht, die wandert 15, 30 Jahre durch den Raum und trifft vielleicht mal irgendeine Frau, die dann ein Kind gebärt. So. Deswegen ist das Problem, dass Palpatine im Jahre 4 nach dem Battle of Yavin stirbt. Auf dem Waldmond oder auf dem Todesstern über dem Waldmond Endor. Stelle ich jetzt mal zurück, wird nämlich gleich debatable. Im Jahre 15 nach der Schlacht von Yavin wird Rey laut der Jedipedia geboren. Wo exakt diese Angabe herkommt, kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, dass es aus der Angabe ist, dass sie zur Zeit von Episode 7 19 Jahre alt ist, denn die findet bestätigterweise im Jahre 34 nach dem Battle of Yavin statt.
Oder es ist halt eine Inschrift in irgendeiner bebilderten Enzyklopädie oder wie es da
ganz,
immer ist.
Ganz genau. Die Jedipedia hat auf jeden Fall diese Angabe und ich habe tatsächlich noch keine Angabe in der Jedipedia aktiv revidiert gesehen, was solche wichtigen Ereignisse angeht. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es bestätigt ist.
Okay,
Im Jahre 34 nach dem Battle of Yavin passiert die Attacke auf das Hosnian-System, beziehungsweise alle Handlungsstränge der Sequel-Trilogie passieren in diesem Jahr, bis auf Weiteres.
Ja.
Daraus leitet sich eben ab, dass Palpatine irgendwie, sollte er der Schöpfer von Rey sein, zu dieser Zeit aktiv sein muss, in der einen oder anderen Form. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass Rey tatsächlich Eltern hat, denn sie redet von ihren Eltern.
Genau.
Muss jetzt natürlich nicht heißen, dass sie auf biologischem Wege entstanden ist, könnte allerdings ein Hinweis darauf sein. Ich gehe jetzt mal also, ganz... Ja?
Darf ich kurz einhaken?
Mhm.
Alles andere, wie dass sie mindestens eine Mutter hat, würde mich schon sehr überraschen. Plagueis, der bisher der mächtigste Nutzer der Macht aller Zeiten ist, konnte kein Leben ganz eigenständig erschaffen. Ja. Er hat eine, in Anführungszeichen, einen Wirt gebraucht und der war schon wie Skywalker, Anakins Mutter. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich plausibel ist, dass es jetzt irgendwen gibt, der mit einem Fingerschnippen ein tatsächlich fertiges Leben erwecken kann, das auch von Anfang an so in der Lage ist, sich selbst zu ernähren und selbst so überlebensfähig zu sein, bis es auf eigenen Beinen stehen kann.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wir haben ja bestätigt, dass dieser Aufwachsprozess ähnlich funktioniert wie bei Menschen.
Ja.
Und das hat einfach die ersten 3 Jahre diese kleinen Wesen hauptberuflich rumliegen.
Und kacken.
Und schreien und fressen. Und mehr tun sie halt nicht.
Genau. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie einfach Eltern hat, die sich für ihre Eltern hält. Aus welchen Gründen auch immer. Adoptiveltern, das Baby aufgenommen. Ich habe alles Mögliche gelesen dazu.
Aber sie hatte diesen alten Rebellionshelm, also irgendwie ist es sicher connected.
Na, den hat sie ja gefunden auf Jakku, weil da der Battle of Jakku war.
Ah, okay.
Also,
ich dachte, den hätte sie bekommen.
Na, ich gehe stark davon aus, dass der irgendwie auf Jakku gelandet ist, weil halt da der Battle of Jakku war und die großen Sternzerstörer ja auch abgestürzt sind.
Kann sein, sonst wäre ich wieder bei Rey Sloane, was du mir gleich nochmal erklären musst. Rey Sloane war nämlich Pilotin der Rebellion.
Ja, ganz ursprünglich.
Ganz ursprünglich, aber sie hatte halt entsprechenden Helm.
Ja, klar. Dazu, unabhängig davon gibt es immer noch die Frage nach Rays Eltern, was mit denen passiert ist. Eine Theorie, die wir schon mal aufgegriffen hatten, die ich super interessant finde und die ich für sehr plausibel halte, denn es wurde von mehreren Stellen bestätigt, dass wir noch, also von Rian Johnson bzw. J.J. Abrams hat angekündigt, dass there is more to this story of her parents. Also da gibt es noch irgendwas.
Zeit für eine neue Disney-Serie.
Wo ich jetzt aber sage, there is more to the story, heißt, wir kennen einen Schnipsel der Story schon. Es wird oft spekuliert, dass tatsächlich diese Vision, die Kylo oder die sie von ihren Eltern hat, in dem Moment, wo sie das Lichtschwert anfasst, dass das tatsächlich so real passiert ist, aber eben nicht die ganze Story ist. Ich habe das jetzt schon mehrfach gelesen, wir hatten es auch schon mal angesprochen und ich halte es für sehr plausibel, dass sie ist ja ohne Frage machtsensitiv.
Ja.
Und konnte es zu dem Zeitpunkt, wie man sie sieht, also 6, 7 Jahre alt vielleicht auf Jakku, gehe ich ganz stark davon aus, dass sie und ihr Umfeld sich dessen nicht bewusst sind, denn sie wusste das ja auch nicht, bis sie dann auf Starkiller Base war.
Yep.
Ich vermute allerdings, weil man in dieser Ding sieht, wie sie von Anka Platt festgehalten wird und das Raumschiff ihrer Eltern wegfliegt, dass sie in ihrer Angst, die Eltern zu verlieren, unbewusst das Raumschiff der Eltern vom Himmel geholt hat und sie deswegen gestorben sind. Diese, also unbewusst mit der Macht, sie wollte sie festhalten, hält das Raumschiff fest, die Triebwerke versagen und das Ding stürzt ab, die Eltern sterben. Diesen Teil der Erinnerung hat sie aber verdrängt.
Beziehungsweise dadurch, dass sie es nicht aktiv angewendet hat, die Macht, weiß sie halt nicht, dass sie vielleicht verantwortlich ist.
Ganz genau. Nur, dass sie es gesehen hat. Und da ist jetzt eine Theorie, dass irgendwer diese Erinnerung bei ihr wachruft. Dass Kylo tief in ihre Gedanken eindringen kann, wissen wir schon. Also ist er die naheliegende Wahl, muss aber nicht sein. Es könnte auch so eine Sache sein, sie meditiert und erfährt es plötzlich wieder. Und wie wir schon von Anakin wissen, kann Trauer einen entscheidenden Kick zur dunklen Seite geben. wenn sie vorher schon beeinflusst wird, bearbeitet wird, wenn sie zum Beispiel in Gefangenschaft von Kylo wäre, theoretisch, der sie foltert und dazu überzeugen will, mit sie unter seine Kontrolle bringen möchte, dann wird diese Vision erzeugt. Das könnte ihr den letzten Schubs über die Kante geben, um dann tatsächlich dunkle Machtnutzerin, beziehungsweise, ich sage jetzt vereinfacht, Sith zu werden. Eine Theorie, die ich tatsächlich sehr plausibel halte und sehr gut nachvollziehbar, und es würde mit allem zusammenpassen, dann würde es bedeuten, sie hat keine wichtigen Eltern, die wir schon kennen, was ja mehrfach angedeutet wurde. Dann, there is more to her parents' story wäre auch erfüllt, denn da ist mehr passiert. Der Charakter würde eine unglaubliche Tiefe dadurch erfahren, eine wahnsinnige Vorgeschichte, die viel erklären kann dann in Episode 9, je nachdem, wie sie handelt. Und es würde einen wahnsinnigen Plot-Twist für Rey bedeuten. Deswegen halte ich das für sehr wahrscheinlich. Wie alles, was ich hier sage, kann das natürlich irgendwie über Bord geschmissen werden.
Gut.
Da darfst du jetzt kurz einhaken, wenn du möchtest.
Habe ich tatsächlich gerade jetzt nichts.
Okay. Dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und steige in Contingency ein.
Ja.
Und führe das dann nachher wieder zusammen.
Ja.
Also es ist etwas kompliziert. Ich hoffe, man kann mir folgen.
Schwerlich.
Ja.
Aber ja.
Folge mir!
Nein.
Komm mit, Piggledy. Contingency bezeichnet den Plan, den Imperator Palpatine hatte für die Zeit nach seinem Ableben, beziehungsweise dem Fall des Imperiums, beziehungsweise tatsächlich eher seines Ablebens, denn er hatte einen Plan, was danach passieren soll.
Okay.
Und der wird eben in Aftermath beschrieben. Wie schon kurz angekündigt, sollte Gallius Rex die Reste des Imperiums und die Reste der Rebellion in einem einzigen Schlag vernichten. Das ist quasi schon die Die Contingency würde damit dann weitergehen, dass er sich selbst mit mehreren ausgewählten Imperialen im unbekannten bzw. äußeren Rand trifft, wo die persönliche Executor-Class Star Destroyer von Palpatine auf ihn wartet und von dort aus eine neue Ordnung aufgebaut werden soll.
Moment, wer ist Palpatine? Wer jetzt Palpatine?
Nein, Gallius Rex.
Gallius Rex.
Soll das aufbauen, da gehört dann Rey Sloan dazu, und später wurde diese Gruppe, also Gallius Rex hat den Plan nicht ausgeführt, trotzdem hat das Imperium auf Jakku verloren und danach wurde es tatsächlich als besiegt eingestuft. Rey Sloan ist dann tatsächlich noch geflohen, hat diesen Contingency-Plan weitergeführt und war dann eben auf der Executor-Class von Palpatine und hat von dort aus die Entstehung einer neuen Ordnung überwacht.
Ja.
Beziehungsweise einer neuen Verwaltung, die dann später von Snoke unterwandert, getötet wurde und übernommen wurde, bis auf den General Hux, dessen Vornamen ich mir immer nicht merken kann, der dann jetzt auch in der First Order ein führendes Mitglied ist, sage ich mal.
Sein Vorname ist tatsächlich einfach General. ich bin gerade voll bei Eusebius, aber es ist Armitage.
Ja. Willst du einhaken oder soll ich weitermachen?
Du kannst weitermachen. Ich frage mich nur, wie genau du jetzt Palpatine unterbringst.
Genau.
Als Figur in der Story.
Pass auf, das wird jetzt Watch Me.
Watch Me, Watch Me,
Die Theorie startet damit, dass der Name First Order, die erste Ordnung, wörtlich zu nehmen ist. Das erste ist nicht das Ende. Das ist der erste Teil des Plans. Die erste Ordnung danach. Warum sonst sollte man dieses Ding die erste Ordnung nennen? Das ist ein Hinweis, sage ich mal. Der mögliche Plan von Palpatine ist, weiterzuleben. Er will nicht sterben. Wenig überraschend. Also, wer will das schon? Gut, es gibt Ausnahmefälle, in denen es dann auch erlaubt sein sollte. Ups, kurzer politischer Kommentar. Er will nicht sterben. Er will weiterleben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dadurch, dass er ja seinen eigenen Meister auch getötet hat, ist, dass er Vorkehrungen getroffen hat, um selbst weiterzuleben. Auch seinen Tod zu überleben. Und da wird dann so eine Sache aufgemacht, die sehr stark an Harry Potter erinnert, und zwar an die Horcruxe.
Noch.
Und eben nicht in Form eines Horcruxes, sondern im Sinn eines Holocrons. Wir wissen, dass Sith-Geister sich tatsächlich selbst in bestimmten Gefäßen aufbewahren können. Das erleben wir in den Lost Missions in Clone Wars auf Korriban. Dass so eine Sache passiert ist. Es gibt ganz viele Gerüchte. Ich weiß nicht, auch hier jetzt, ich weiß nicht, woher die stammen, aber das sind wohl Gerüchte tatsächlich aus dem Screenplay, dass Kylo etwas sucht. Was eine Art Liebe. Holocron sein könnte. Bitte was?
Er sucht Liebe.
Ganz viel Liebe sucht
Liebe,
er.
Liebe, Harry. Liebe.
Genau. Dass er eine Art Schlüssel sucht. Da kommt jetzt die Knights of Ren ins Spiel, die er nämlich ausgeschickt hat, um dieses Ding zu suchen. Deswegen sehen wir die nicht. Und jetzt kommen sie zurück und haben es gefunden, beziehungsweise kommen mit Informationen zurück, wo Kylo es findet. So. Wie könnte Palpatine überlebt haben? Das ist die große Frage. Es wird tatsächlich in... Jetzt muss ich kurz gucken, wo das steht bei mir auf meinen Zetteln. Kurzes Raschel, Raschel. Wie bei der Tagesschau, ganz schlimm. Es wird nämlich ein Punkt aufgemacht in Rebels. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ab Staffel 2 nicht mehr Rebels geguckt.
Ich auch noch nicht, aber ich hole mir die Staffel nächste Woche.
Genau, das müssen wir nämlich dringend nachholen, denn es wird ein ganz großes Fass aufgemacht, das das erklären könnte, beziehungsweise darauf hindeutet. Es gibt nämlich eine World in Between Worlds. Eine Traumwelt, eine Visionenwelt, in die Ezra Bridger eintaucht und über die er an verschiedene Punkte in Zeit und Raum springen kann.
Oh Gott.
Dadurch rettet er Ahsoka Tano aus ihrem Duell mit Darth Vader. Achtung, Spoiler.
Och nö, du Arschloch.
Musste jetzt leider sein. Ich habe überlegt, wie ich es umschreiben kann, aber es geht nicht. Und holt sie in diese World in Between Worlds. In dieser World in Between Worlds stehen sie vor einem Portal und sehen Darth Sidious sich gegenüberstehen, der sie auch ganz klar wahrnimmt, aber nicht zu ihnen kommt. Die Theorie baut jetzt darauf auf, dass Sidious danach, seitdem, nach Möglichkeiten gesucht hat, diese World in Between Worlds zu betreten, und genau das gemacht hat, als er den Schacht runterfliegt und eben in dieser World in Between Worlds besteht. Er braucht jetzt allerdings irgendeine Art Leuchtfeuer, Leuchtsignal, um einen Punkt zu haben, an dem er aus dieser World in Between Worlds rausgehen soll. Und genau das ist dieses Holocron, das die Knights of Ren für Kylo finden sollen. Er aktiviert es und holt Palpatine damit zurück. Das ist die Theorie. Es baut natürlich dann noch auf die Contingency auf, dass die Star Destroyer quasi ruhend da rumliegen. Denn es sind, wie gesagt, Imperial Star Destroyer, die wahrscheinlich in den Unknown Regions unterwegs sind und da auch eine Menge Sith-Energie in denen vorhanden ist. Die quasi im Zuge der Contingency sich zurückgezogen haben, um zu warten auf den richtigen Moment. Snoke sagt in Episode 8, dass die unbekannten Regionen voller Geheimnisse und voller dunkler Macht sind.
Aha.
Dunkle Macht. Palpatine ist die absolute Verkörperung der dunklen Macht.
Ja.
Er ruht vielleicht da draußen, Snoke weiß es nicht und fühlt aber irgendetwas in die Richtung.
Aha.
Somit kommt Palpatine zurück. Er aktiviert quasi seine Star Destroyer, seine Schläfer, wie auch immer. Vielleicht sind da auch Stormtrooper und so weiter drauf eingefroren. Aktiviert das alles und hat plötzlich eine voll funktionale absolut mächtige Streitmacht unter sich, ist aktiv. Und diese Blitze, die man im Hintergrund sieht, haben manche dann auch als das Wiedererstarken von Palpatine, der sich die Blitze in den Himmel schleudert, um zu aktivieren quasi, interpretiert. Oder quasi, um da zu stehen mit Kylo Ren und schickt die Blitze in den Himmel und illuminiert damit den Himmel und erleuchtet damit, gibt den Blick frei auf die Sternzerstörer, die die ganze Zeit da oben waren, aber eben nicht sichtbar sind. Vielleicht sind wir auch auf so einem Planeten wie Korriban. In dem Fall. Genau, jetzt muss ich mal gucken. Genau.
Okay.
Ja, hack mal ein.
Okay, also jetzt einfach nur, in dieser Theorie ist der Palpatine der Dreh- und Angelpunkt, und zwar der ultimative Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte.
Ja.
Wir haben uns in der letzten Folge oder in der letzten größeren Aufnahmesession, als wir über den Trailer geredet haben, über diesen Special-Look-Ding schon drüber unterhalten, dass in diesem Lichtschwertkampf auf diesem möglicherweise Trümmern des Todessterns das Cape von Kylo fehlt.
Ja.
Was uns sehr ärgert. Ähnlich wenig sorgfältig war ja Star Wars offenbar bei dem Filmplakat, das kommt. Denn das Gesicht von Palpatine scheint ja eins zu eins das von irgendeiner Actionfigur zu sein. Also sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, wirklich ein Gesicht aufwendig da reinzubauen in dieses Plakat, sondern haben irgendwas genommen.
Ja.
Und genau dieses irgendwas, dieses, wir verwenden da jetzt nicht viel Zeit drauf, weil es ist ja offenbar eh nicht, also es impliziert für mich, das ist offenbar eh nicht so wichtig. Deswegen glaube ich nicht an eine Rückkehr von Palpatine. Dazu kommt noch ein Interview mit, ein Interview mit Don Williams. Das ist der Bruder von John Williams. Und laut Don Williams hat
da muss man
John
aber
Williams,
auch Humor als Eltern haben, oder? Seine Söhne John und Don zu nennen.
Oh ja. Demnach hätte der hat John Williams etwa 100 habe John Williams Verzeihung rund 135 Minuten Musik für Star Wars Episode 9 zu schreiben.
Mhm.
135 Minuten, das ist ein bisschen mehr als 2 Stunden. Und in fast jeder Szene hinterher ist Musik. Irgendwo ist immer Musik. Die absolute Stille gibt's eigentlich nicht. Entsprechend, glaube ich, können wir diesen Film auf bis zu 140 Minuten Laufzeit festlegen. Irgendwo in dieser Gegend.
Ja.
2 Stunden bis 2 Stunden 20 Minuten, würde ich jetzt schätzen, ist ein realistischer Wert.
Das ist ja auch der normale
das
Wert.
Das ist der normale Kinofilmwert. Aber jetzt müsstest du ja potenziell dem Kinogänger, der Episode 6 nicht zwangsläufig kennt, weil sie klein sind, der Rebels nicht kennt, weil er einfach nicht so der Mega-Star-Wars-Heini ist, der Rebels nicht kennt, weil ihn Rebels nicht wirklich interessiert hat. Diesen allen müsstest du diese riesen Zwischenwelt erklären.
Musst du nicht, nein. Musst du nicht. Erinner dich mal daran, wie oft in Star Wars tatsächlich irgendwas einfach hingestellt wurde und gesagt wurde, das ist so.
Gut.
Noch ein Punkt. In dem Trailer von der D23 hören wir Palpatine sagen, "Your journey nears its end." Es muss nicht das The Journey of Life sein, sondern es kann der Machtgeist von Palpatine sein, der Kylo zu dem Holocron oder zu dem Schlüssel führt und eben ihm sagt, wärmer, 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 heiß, heiß, heiß.
Das kann nämlich genau sein. Die Frage ist, warum er ihm nicht verraten würde, wo es genau ist.
Weil er es selber nicht weiß.
Weil er es selber nicht weiß?
Weil er es selber nicht genau weiß. Es kann ja sonst wo sein.
Gott. Das klingt alles so ein bisschen logisch. Trotzdem, was für mich dieser Riesentheorie halt einfach widerspricht, ist der Fakt, dass man sich bei diesem Filmplakat so wenig um das Gesicht des Imperators geschissen hat.
Also ich muss ja tatsächlich sagen, mich hat das Filmplakat zuallererst an Rebels erinnert.
Ja.
An den Animationsstil in Rebels.
Eben wegen diesem comicartigen Gesicht.
Genau. Ich muss allerdings sagen, stört mich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sage, er kommt nicht zurück. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, also eine Möglichkeit, die ich noch aufmachen möchte und dann würde ich es dabei auch belassen. Also ich würde es jetzt tatsächlich nicht trennen, sondern ich würde es jetzt noch machen.
Ja, dann mach schnell, weil ich habe jetzt noch 13 Minuten, dann muss ich weg.
Okay, pass auf. Also ich mach's schnell und möchte dann, dass quasi noch Meinungen in die Kommentare kommen. Denn Palpatine kommt nicht in seiner körperlichen Form zurück, die wir aus Episode 6 oder Rebels kennen. er kommt als ein Geist zurück, der andere besessen kann, erzeugen kann, besetzen kann, wie auch immer. Der Plan von ihm ist, also das setzt jetzt voraus, dass er irgendwie in die Geschehnisse zumindest leicht eingreifen kann, ist, dass er entweder Rey oder Kylo als seinen Wirt heranzüchtet.
Mhm.
Es gibt allerdings die große Vermutung, beziehungsweise ist immer noch unklar, ob der Schauspieler Matt Smith in diesem Film vorkommt. Ist dir Matt Smith ein Begriff?
Das klingt nach Max Mustermann.
Nee, er spielt den 11. Doktor in Doctor Who.
Ach Gott, das habe ich ja nicht gesehen.
Und ist daher bekannt, ist ein bekannter britischer Filmschauspieler, wurscht. Der hat also es gab tatsächlich Talks. Ja.
Bei Wikipedia ist er bestätigt mit Star Wars, der Aufstieg Skywalkers.
Eben. Und da gibt es unterschiedliche Angaben dazu. Er war mal bestätigt. Dann hat er in einem Interview gesagt, er kann nicht sagen, ob er gesehen wird. Oder so ähnlich. Ich übersetze jetzt gerade frei. Ich habe das Zitat leider nicht mehr vor mir. Also, es hat so ein bisschen darauf gehintet, dass seine Szene entweder gecuttet wurde oder er eine Art Alien spielt, Motion Capturing mäßig, was nicht zu sehen ist. Ist
also
ja egal.
Ich habe es gerade gefunden. I can't really say whether I will be in the film or not.
Ganz genau. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass sie den Major Palpatine-Spoiler vermeiden wollten. Eine Quelle beschreibt ihn nämlich als Darkseid Associate, der möglicherweise dann in dem Zeitpunkt von Palpatines Geburt eventuell ein Guardian of the Holocron, also ein Wächter des Holocrons oder so, in die Richtung ist. Oder ein Abkömmling der Imperialen, der noch auf den Sternzerstörern ist und dann als Wirt für ihn dient. Und dann ein Lichtschwertkampf entbrennt zwischen Rey, Kylo, Palpatine in Gestalt von dem, wie auch immer. Würde dann nicht erklären, warum man allerdings die Stimme hört, die so klar ist aus Episode 6 und die so verändert ist, weil sie eben in Episode 3 so verändert wurde. Und dadurch ist dann eher, okay, der Machtgeist redet mit ihm und dann besetzt der Machtgeist einen anderen Körper. Das ist die eine Möglichkeit, dann besetzt der Machtgeist ja eventuell Rays Körper und damit kommen wir zu Dark Rey, wie ich schon angesprochen hatte in dem Dark Rey Video, fände ich es unfassbar episch, wenn Dark Rey den Mund aufmacht und die Stimme von Palpatine kommt raus.
Das kann durchaus sein. Wobei das ja auch in der Vision passieren kann. Das haben wir da auch gesagt.
Ganz genau. Natürlich, das kann auch in der Vision passieren. Wirklich, es ist total frei. Aber diese Theorie ist, Palpatine oder zumindest der Geist Palpatines ist in dieser World in Between Worlds. Er braucht eine Art Schlüssel, um zurückzukommen. Die Knights of Ren besorgen Kylo Ren diesen Schlüssel. Kylo macht entweder den letzten Schritt, um diesen Schlüssel zu bekommen oder bekommt ihn ausgehändigt, holt damit Palpatine zurück. Dieser Plan Contingency ist ausgeführt worden zu dem Punkt, dass eben hunderte Imperial Star Destroyer irgendwo lagern, auf ihn warten. Palpatine kommt zurück und diese große Eminenz Palpatine ist zurück in Star Wars. Was natürlich das absolute Mörderschlussbild wäre, ist, er kommt zurück, betritt die Gruppe, begrüßt seinen Offizier, Fadeout, was
aber
nicht passieren wird.
Müssten ja dann die nächsten Filme schon wieder in dieser Gegend spielen.
Ja, genau, ganz genau. Eben deswegen
also
wird es nicht passieren.
Glaube ich nicht.
Genau.
Es ist ja jetzt einfach durch. Außerdem finde ich diese gesamten Dinge unfassbar kompliziert und unfassbar umfangreich. Also da bin ich mir nicht sicher.
Genau.
Und ich halte den Machtgeist für wahrscheinlich. Ich halte es vielleicht noch ergänzend zu den Theorien sehr wahrscheinlich, dass Rey nach wie vor ihre Eltern sucht und deswegen in jeder erdenklichen Quelle, sei sie auf der guten, sei sie auf der hellen Seite der Macht, versucht Antworten zu finden.
Ja.
Und so halt vielleicht in diese Vision reinrutscht. So eben auch Ian McDiarmid als Palpatines Stimme in diesen Film kommt. Und das vielleicht auch einfach erklärt, wieso man nicht ein Bild von Ian McDiarmid als Palpatine für den Trailer genommen hat, sondern irgendwie nicht mal sonderlich aufgehübschtes Gesicht einer Actionfigur nehmen musste.
Ja.
Das heißt, ich glaube, wir werden Palpatine nicht on-screen sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube zudem,
zumindest nicht in seiner Palpatine-Gestalt.
Genau. Ja. Ich glaube zudem, das liegt der Trailer schon nahe, dass wir viele Anspielungen auf die ersten 6 Filme haben werden und viele Anknüpfungspunkte.
Die ersten 3, ja. Ich gehe davon aus, dass wir nur Anknüpfungspunkte an die Originals haben.
Ja, gut, wie auch immer, ja. Aber
ist ja
damit
egal.
Ja auch, damit auch an die Prequel. Egal. Und ich gehe davon aus, beziehungsweise ich gehe nicht davon aus, ich denke mir immer noch, wenn wir an Episode 7 zurückdenken, mit der das alles angefangen hat. Die erste Szene ist, dass Lauren Tekka, glaube ich, heißt er.
Lorsan Tekka.
Lorsan Tekka, so rum. Der ja doch ein relativ bekannter Schauspieler war, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist.
Max von Sydow.
Das kann sein, genau. Das ist ein relativ großer Schauspieler, ein großer Name. Wieso nur so eine Winzrolle? Und es ist nie erklärt worden, wieso der weiß, wo Luke sich eigentlich befindet.
Ja.
Und wie das alles zusammenpasst. Also ich glaube, dass diese vielen losen Enden irgendwie verknüpft werden müssen.
Ja. Ich würde jetzt noch ein kurzes Schlusswort anbringen, denn ich bin eigentlich mit meinen Fantheorien zu Ende. Wie immer, bitte eure Meinungen, vor allem bei dem Thema, ganz massiv in die Kommentare. Es macht wahnsinnig Spaß, da zu diskutieren.
Ja, das stimmt.
So,
ich lese aktuell mit.
Schlusswort. Ich finde Episode 7 und Episode 8 wahnsinnig misslungen. Aufgrund dieser Erfahrungen freue ich mich nicht richtig auf Episode 9, weil ich nicht glaube, dass es signifikant besser werden kann. Jetzt, durch diese Recherche, dieser Plot, den ich dir gerade erzählt habe, habe ich dir auch so erzählt, weil ich mir aus den verschiedenen Fantheorien das rausgesucht habe, was mir selber Spaß machen würde. Dieser Plot, den ich erzählt habe, mit Kylo sucht einen Schlüssel, um Palpatine zurückzukommen. Palpatine kommt zurück, eventuell ein Wirt. Es gibt eine Verwirbelung mit Rey, die eventuell besessen wird von der dunklen Seite. Dieser Plot in Episode 9 würde mir persönlich Spaß machen und würde dafür sorgen, wenn der gut umgesetzt wird, dass das für mich ein richtig geiler Star-Wars-Film wird. Es hat jetzt gerade meine Vorfreude extrem angeheizt, muss ich zugeben. Disney hat es wieder geschafft. Sie haben es wieder geschafft, mich zu catchen. Sie haben es wieder geschafft, einen Hype bei mir zu erzeugen. Ich habe wieder Bock auf den Film. Und dafür möchte ich allen, die solche Fantheorien bei Reddit, wo auch immer, verbreiten, ganz herzlich danken, denn das ist das, was an Star Wars richtig, richtig Bock macht. So.
Stimmt, es ist tatsächlich die Community und nicht mehr so das Franchise.
Ganz genau.
Wenn nicht gerade gemobbt wird, so wie bei Rose Tico. Oder eben Kellyanne Tran. Ja. Auf jeden Fall, was ich mir gerade denke, dieser ganze Plot-Twist wird auch wunderbar ohne die Contingency-Geschichte stehen, indem einfach Kylo versucht, Palpatine zum Leben zu erwecken, weil das ja der letzte potenziell lebendige Machtnutzer ist.
Ja.
Auf der dunklen Seite, der ihm helfen kann, sein Training fortzuführen und ihn vielleicht auch, vielleicht ist das ja genau Kylos Ziel, wie sein Großvater,
ja, er will ein mächtiges Rey besiegen.
Zu werden. Genau.
Ja.
Nein, und vielleicht auch ein Sith Lord werden. Also, ja, dass er genau deswegen ihn vielleicht sucht. Das heißt, du kannst diesen gesamten Contingency-Kram ausklammern und er versucht einfach, wie bei einem Medium, Kontakt zum Geist aufzunehmen. Das wäre ja auch möglich.
Kurzer und dadurch, Einfall meinerseits.
Ja?
Kylo ist nicht stark genug, um Supreme Leader zu bleiben. Er wird von Hux rausgemobbt. Er will wieder sich die First Order zurückholen, muss der dafür stärker werden und will deswegen Palpatine haben.
Naja, wir sehen ja schon diese Zweigespaltenheit der First Order. Auf der einen Seite hast du Kylo, der wütende Hund ist und alle terrorisiert. Auf der anderen Seite hast du aber Hux, Armitage Hux, der das komplette Oberkommando hat über die Flotte, plus wahrscheinlich über die administrativen Abläufe, plus der bessere Stratege ist. Unmittelbare Legitimation zum Imperium hat.
Über seinen Vater, genau.
Über seinen Vater nämlich.
Und Hux wirkt auf mich, um nochmal noch eine Parallele zum Nazi-Regime zu ziehen, was die First Order ja absolut tut, in jeder Ausprägung. Hux wirkt auf mich ein bisschen wie die Person des Reinhard Heydrich damals in Prag. Aber gut, das muss ja nur Food for Thought, wer Reinhard Heydrich in Deutschland nicht kennt, der sollte das mal googeln. Einer der schwersten Kriegsverbrecher des Nazi-Regimes. So einen Eindruck macht er ein bisschen auf mich.
Unter anderem Hauptorganisator des Holocausts und Beauftragter mit der, Zitat, Endlösung der Judenfrage.
Ganz genau. Aber auch der Umgang mit der Prager Bevölkerung ist, sagen wir es mal vorsichtig, bemerkenswert. Ist egal.
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Damit ihr es grob einordnen könnt.
Wenn ihr das hier jetzt weiterspinnen wollt, tut das bitte in den Kommentaren, ja, in eigenen Reddit-Posts. Wenn ihr selber irgendwelche Fantheorien irgendwo verbreitet, bitte verlinkt uns das in unser oder schickt uns die per Mail, verlinkt uns die, schickt uns die bei Twitter, wie auch immer. Macht das bitte, denn sowas ist echt das zurzeit für mich absolut geilste an Star Wars und es macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen. So, damit würde ich euch entlassen und Tobi auch, der schon Hummeln im Arsch kriegt.
Ja, so langsam. Bei mir geht jetzt in einer halben Stunde die Uni wieder los und ich brauche eine gute Viertelstunde zu Fuß hin. Das heißt, ich muss jetzt einfach gleich gehen.
Also damit ist diese sehr ausufernde, wieder fast anderthalbstündige spielfilmlange Folge zu Ende und wir verabschieden uns mit einem herzlichen Möge die Macht mit euch sein.
Tschüss.